Herzlich willkommen bei ZTK Fragt, dem Podcast des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Mein Name ist Britta Baas. Unsere Podcast-Reihe mit ehemaligen ZTK-Präsidenten führt mich heute zu Professor Thomas Sternberg nach Münster. Und ich möchte von ihm gerne wissen, wie seine Zeit als ZTK-Präsident war, wie er da zurückschaut. Und ich möchte aber auch wissen, wie er eigentlich das Katholischsein in Deutschland jetzt wahrnimmt. Und genau damit fange ich auch an. Herr Sternberg, wie ist das für Sie, Katholischsein in Deutschland 2023?
Ja, da gibt es sicher leichtere Fragen, denn im Moment ist die Situation durchaus schwierig. Wir sind in der öffentlichen Darstellung, aus welchen Gründen auch immer, sehr monothematisch abgehandelt im Moment, kommen kaum mit dem durch, was wir kirchlich tun und wofür wir auch als ZTK eigentlich da sind, weil alles von ein paar großen Themen überwölbt wird. Das ist natürlich vor allen Dingen das nach wie vor skandalöse Thema, dass Missbrauch auch von Klerikern in den vergangenen Jahrzehnten ausgeübt wurde. Das ist bei dem moralischen Gefälle, was die katholische Kirche hat, gerade in solchen Fragen, besonders dramatisch, besonders empörend. Aber die monothematische Ausrichtung der öffentlichen Darstellung, das bekümmert mich schon, denn mit den wichtigen Fragestellungen, die wir haben, kommen wir kaum noch über. Und ich habe auch den Eindruck, dass manche Dinge kaum noch wirklich wahrgenommen werden können, etwa warum wir katholisch sind. Katholisch bin ich nicht wegen irgendwelcher Reform oder Nichtreform. Bin ich auch nicht wegen irgendwelcher Bischöfe oder Kardinäle oder sonst was. Sondern katholisch bin ich deshalb, weil ich bestimmte Gefühle und Empfindungen sehr stark so kirchlich internalisiert habe, dass, wenn ich zum Beispiel das dreimalige Lumen Christi höre, dass mir heiß und kalt den Rücken runterläuft und dass ich weiß, da bin ich zu Hause, das ist meine Heimat und da gehört auch mein Glaube hin. Ich könnte mir nicht so einen frei florierenden Glauben vorstellen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Glaube auch kirchlich gebunden ist und deshalb brauche ich auch die Kirche.
Wenn Sie sagen, Sie brauchen die Kirche, leiden Sie dann auch an ihr?
Natürlich. Wer täte das nicht? Das ist aber auch eigentlich ganz traditionell. Das haben schon so viele Persönlichkeiten der Geschichte getan, an der Kirche zu leiden. Ich habe den Eindruck, im Moment ist es besonders heftig, denn nicht nur die Reformstrauß, die wir aufzuarbeiten haben, die vor allen Dingen seit 1978 bis zum Amtsantritt von Papst Franziskus 2013 sehr vieles gehemmt haben, weil die mittlerweile eine solche Dramatik erreicht haben, dass man sie ja schlechterdings nicht mehr ertragen kann. Also wenn ich zum Beispiel denke, dass der nun zum Glück in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete Kardinal Wellett glaubte, nochmal sagen zu müssen, sein Hauptargument gegen den synodalen Weg sei die Tatsache, dass Laien und Priester und Bischöfe das gleiche Stimmrecht und die gleiche Stimme hätten wie eben ein Bischof, das sei nicht katholisch. Da habe ich gedacht, das ist eine Welt, das ist eine feudale Welt, die ist so weit weg von der Lebenswirklichkeit, nicht nur von mir, dass ich damit schlechterdings nichts mehr anfangen kann. Oder wenn ich sehe, dass Bischöfe glauben, das Geld, was die Beiträge der Katholiken sind, der katholischen Frauen und Männer sind, dieses Geld sei ein Geld, was sie alleine und privat und mit freier Hand geben könnten, das ist so weit weg von jeder normalen Erfahrung, dass diese Diskrepanz von Lebenswelten, glaube ich, nicht nur für mich immer schwerer zu ertragen ist. Hm.
Welche Aufgabe hat in einer solchen Situation aus Ihrer Sicht eine organisierte katholische Zivilgesellschaft, wie sie das ZTK darstellt?
Ich glaube, dass das ZTK, das ja aus ganz merkwürdigen oder ganz anderen Bedingungen heraus entstanden ist, ich habe mich mit dieser Geschichte auch mal intensiver beschäftigt. Die Gründe waren ganz andere, aber es ist ein Segen, dass es das gibt. Wir haben das jetzt gemerkt beim synodalen Weg. Die Bischöfe hatten überhaupt einen Ansprechpartner, mit dem sie sprechen konnten. Das fehlt in den meisten, auch europäischen Ländern übrigens, wo es einen solchen organisierten Katholizismus nicht gibt. Und da, wo man nach dem Krieg die katholische Aktion dann aufgebaut hat, die ist so eindeutig wieder an das bischöfliche Votum gebunden, dass diese Freiheit des Laienauftretens, Das ist eine spezifisch deutsche Entwicklung, die viel zu tun hat mit dem 19. Jahrhundert, die viel zu tun hat mit der Minderheitensituation in der Weimarer Republik und anderes mehr. Wenn ich denke, dass der damalige ZDK-Präsident Konrad Adenauer Kardinal Faulhabe des Saales verwiesen hat, das waren noch Zeiten.
Man könnte ja unterdessen glauben, dass man zu denen auch wieder hinkommt, wenn man sich anschaut, was im Augenblick in der katholischen Kirche in Deutschland geschieht. Sie haben eben schon selbst das Stichwort synodaler Weg benannt. In die Zeit Ihrer Präsidentschaft fällt der Beginn des synodalen Weges. Sie waren von 2015 bis 2021 Präsident des ZDK. Wenn Sie an den Beginn zurückdenken, an das, was Sie da mit eingetütet haben, wie ist es jetzt, ja man muss fast sagen, in einem Zwischenblick, vielleicht auch in einem Rückblick auf das, was in fünf Synodalversammlungen gelaufen ist, hat das etwas bewegt oder sagen Sie, ich hatte mir es ganz anders vorgestellt?
Ich gehöre zu den vielleicht wenigen, die sagen, es hat außerordentlich viel bewegt und ich bin sehr, sehr froh über den Ablauf des synodalen Wegs. Ich bin schlichtweg begeistert davon. Als ich 2019 gefragt wurde von Kardinal Marx, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir als ZDK mitmachten, dann haben wir damals gesagt, wenn dann aber nur auf Augenhöhe, wenn dann nur bestimmte Dinge. Und wir haben das dann ja auch im Präsidium, Hauptausschuss und Vollversammlung geklärt, auch mit der Ergänzung durch das Thema Frauen in Dienst und Ämter in der Kirche und anderes mehr. Da haben wir damals gesagt, jetzt sehen wir mal zu, ob es überhaupt geht, wenigstens Elemente von einem gegenwärtigen demokratischen Selbstverständnis der Menschen auch in einer feudalen Kirche zu verwirklichen. Und es hat meines Erachtens erstaunlich gut geklappt. Auch wenn immer wieder gesagt worden ist, ja, da gibt es doch noch Gegenstimmen und da gibt es doch noch die fünf Bischöfe und die oder vier Bischöfe. Ja, selbstverständlich gehört zu einem solchen Gremium auch Minderheitenmeinung. Ich finde es eigentlich ziemlich schrecklich, wenn wir immer 100% Abstimmung gehabt hätten. Aber dass wir Papiere, Texte verabschiedet haben mit 90%, mit Fragestellungen, die noch vor 2019 überhaupt gar nicht öffentlich diskutiert wurden. Welcher Bischof hätte vor 2019 überhaupt die Frage nach der Priesterweihe für Frauen in den Mund genommen? Das war ja ein verbotenes Thema. Da hat sich sehr, sehr vieles da aufgebrochen, auch sehr viel von partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Die Bischöfe haben ja gut zusammengearbeitet. Dass da Kompromisse entstehen, ist selbstverständlich. Ohne Kompromisse geht sowas nicht ab. Aber für mich ist der Haupteffekt des ganzen synodalen Wegs, wir haben bewiesen, dass Synodalität katholisch geht. Das heißt, man kann sich mit sehr unterschiedlichen Positionen von, gebrauche ich mal die Formulierung rechts und links, von ganz rechts bis ganz links zusammenraufen. Und wir hatten ja nun sehr, sehr unterschiedliche Typen im synodalen Weg, extrem unterschiedliche Typen. Und trotzdem, die konnten zivilisiert miteinander streiten, konnten zu Entscheidungen kommen und konnten sogar miteinander beten und gemeinsam Gottesdienst feiern. Das ist für mich ein sehr hoffnungsvolles Bild von Kirche. Mhm. Denn wir brauchen diese Überzeugung, dass so etwas wie die Partizipation von Laien seriös möglich ist. Dass das nicht ein Gegenüber und ein Außen ist, sondern dass es miteinander geht. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig war da so ganz schlichte Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, wie die Sitzordnung nach Alphabet, bunt durcheinander. Das hat es selbst bei der Würzburger Synode nicht gegeben. Und so ein paar praktische Dinge mehr. Ich habe mal gesagt, der Heilige Geist kann auch im Alphabet wehen, wie man da gemerkt hat, an den Nachbarschaften. Und dieser, ich habe das mal genannt, zunächst so etwas ironisch oder halb ironisch, der gute Geist von Frankfurt. Ich glaube, diesen guten Geist von Frankfurt kann ich heute wirklich benennen. Bei der fünften Synodalversammlung bin ich gefragt worden von jemandem vorher, ob ich mich bereithalten könnte für eine grundsätzliche Wortmeldung. Es würde knallen. Wahrscheinlich würde der ganze synodale Weg platzen. Ich habe mir dann so eine, wie soll man das nennen, Blut- und Tränenrede vorbereitet, mit dem ich dann so nochmal allen ins Gewissen reden wollte, dass wir weitermachen müssen. Dann kam die Wortmeldung am Donnerstag. Ich dachte, da musst du dich nicht melden, alles gut, da passiert gar nichts. Der Donnerstag lief ab, der Freitag. Am Freitag, es wurde nachmittags 5, 6, habe ich gesagt, jetzt irgendwann muss es aber knallen. Es knallte immer noch nicht. Und dann am Aufzug sagte man mir, du wirst sehen, morgen, am Samstag, bei dem Frauenpapier, dann knallt es, dann bricht alles auseinander. Also wieder knallte nichts. Es ging, es lief ab. Wie es ablief, mit welchen Hindernissen, mit welchen Problemen, das ist normales demokratisches Geschäft. Und da habe ich auch manchmal den Eindruck, da muss man auch unseren Laienvertreterinnen und Vertretern sagen, solche Dinge laufen nicht ab, indem man die ganze Zeit sich gegenseitig sagt, wie toll man das andere Argument findet und dass man selbstverständlich einer Meinung ist. Nein, da gibt es auch Streit. Schon das Apostelkonzil war mit Streit. Aber einem Streit nicht im Sinne von persönlichen Angriffen, sondern von Ringen um die wahre Meinung. Und da gibt es Kompromisse und da gibt es Streit und da gibt es Auseinandersetzung. Und dann kommt man zu Ergebnissen. Das finde ich ein tolles Ergebnis. Und wenn ich dann sehe, dass von den 68 Bischöfen, oder sagen wir mal von den Ortsbischöfen, von den 27 Bischöfen, früher waren es immer 5, jetzt nur noch 4, dann sagen, ich mache den synodalen Ausschuss nicht mit, dann tritt genau das ein, was ich immer angekündigt habe, der Flickenteppich, mit dem man leben muss. Das war zu erwarten. Aber da muss man jetzt einmal die Diözesanrätin, den Bistümern fragen, wie steht ihr eigentlich dazu, dass euer Bischof selbstherrlich sagt, ich gebe kein Geld? Es ist euer Geld, es sind eure Beiträge, über die ihr da verfügt. Erste Frage. Die zweite Frage, man wird einfach mal berechnen müssen, 23 Bistümer ohne die 4 tragen das Geld zusammen und dann wird das Ganze bezahlt und Feierabend. Also ich sehe da noch gar nicht mal so das große Problem drin. Dass Leute ausscheren, war zu erwarten. Das wird sich übrigens durch ein paar Dinge regeln. Einmal biologisch, kein Bischof lebt ewig, wie jeder Mensch nicht ewig lebt. Oder es regelt sich, weil man merkt, dass Dinge gar nicht so umzusetzen sind. Das sind einzelne Bistümer, die nicht gelten. Dafür ist Deutschland viel zu einheitlich. Das hat schon das kirchliche Arbeitsrecht gezeigt. Und ich meine, es ist ja auch damit zu hoffen, dass einige besonders Menschen, denen offensichtlich jede Art von Kommunikation abhanden gekommen ist, vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr im Amt sind.
Das, was Sie beschreiben, der Weg zu den Beschlüssen, die hohe Zustimmung, die aber logischerweise niemals 100% Zustimmung war, hat ja ein Stück weit durchaus beweisen können, es gibt so etwas wie einen gelingenden katholischen Parlamentarismus. Es gibt Demokratie, die sich in dieser Kirche schon lange verwirklicht und hier konnte man sie beobachten, in ihrem Handeln, in ihrem Tun. Das Ganze trifft aber nun auf ein, wie Sie es selber nannten, ich zitiere Sie, feudalistisches Kirchensystem, das diese demokratisch zustande gekommenen Beschlüsse nun einerseits umsetzen kann oder auch nicht. Wie ist damit umzugehen?
Ja, dieses feudalistische System ist ja in Auflösung. Wir erleben, glaube ich, tatsächlich zurzeit den Zusammenbruch einer bestimmten Sozialstruktur der Kirche. Den Anfang zur Auflösung der feudalistischen Strukturen hat übrigens gemacht das Konzil und der größte Reformpapst des 20. Jahrhunderts, Paul VI. Paul VI. Hat 1975, wenn ich richtig erinnere, 1975 die Emeritierung von Bischöfen eingeführt. Das wissen viele gar nicht, dass das so sensationell war, aber bis dahin, bis 1975, war ein Bischof Bischof seines Bistums, bis der Todeszeitpunkt festgestellt war. So ähnlich wie die englische Königin. Und wenn er gar nicht mehr konnte und dement war, dann bekam er einen Koadjutor. Aber er blief Bischof bis zu seinem Tod. Und Paul VI. Führt jetzt im Grunde genommen ein demokratisches Element an, indem er sagt, es gibt Amtszeitbegrenzung. 75 bei Bischöfen, 80 bei Kardinälen. Eine Amtszeitbegrenzung. Übrigens, auf die sich Papst Benedikt berufen konnte, bei seinem Rücktritt als Bischof von Rom. Das war gar nicht so sensationell. Die Sensation war 75. Da wurde ein Element abgeschafft. Dann wurden damals schon über das Konzil und über die Dikasterienleitung und ähnliches demokratische Elemente eingebaut, aber nicht ansatzweise ausreichend. Und unter den Pontifikaten von Johannes Paul II. Und auch Benedikt XVI. Ist daran nichts, gar nichts verändert worden. Im Gegenteil, das Kirchenrecht von 1983 hat das nochmal zurückgeschnitten. Jetzt bricht das mit aller Macht auf und ich bin absolut sicher, wir werden das demokratische Selbstverständnis von Menschen in der katholischen Kirche nicht mehr dispensieren können. Das wird selbstverständlich aufbrechen und es bricht auf. Und wir haben nochmal gesagt, der große Erfolg des synodalen Wegs ist meines Erachtens, wir haben gezeigt, es geht. Man kann es. Es klappt sogar ziemlich gut.
Wenn Sie an Ihre Zeit als ZDK-Präsident denken, haben wir eben schon über den synodalen Weg als ein ganz großes Projekt Ihrer Zeit gesprochen. Was war Ihnen in Ihrer Amtszeit noch besonders wichtig?
Ein großes Thema war natürlich der Umzug von Bonn nach Berlin, der nicht nur mit grundsätzlichen Erwägungen zu tun hatte, dass ich glaube, dass es richtig ist, dass eine Organisation, die sehr stark in die Politik wirkt und wirken soll, wir sind ja keine innerkirchliche Gewerkschaft oder Personalvertretung, sondern wir wollen ja politisch wirken, die gehört an den Sitz der Regierung. Das war aber nur ein Punkt. Ein wichtiger Punkt war, dass in diesen Jahren, wo wir diesen Wechsel gemacht haben, eine ganze Reihe von wichtigen Positionen im ZDK durch Pensionierung frei wurden. Und wenn man an einem solchen Punkt des Personalwechsels nicht solche grundsätzlichen Fragen wie den Wechsel nach Berlin diskutiert, macht man einen, glaube ich, schlimmen Fehler. Denn wenn man die Menschen anwirbt und ihnen dann, was weiß ich, sie Haus bauen lässt und kaufen und siedeln lässt mit ihren Familien und dann 5 Jahre später sagt, so, und jetzt versuchen wir mal alles wieder umzuziehen, das halte ich für völlig unangemessen. Das muss gemacht werden an dem Punkt, wo wichtige personelle Veränderungen gemacht wurden. Genau an dem Punkt waren wir da. Und dass dann in Berlin das große Bauprojekt gescheitert ist, das bekümmert mich nach wie vor, hat aber damit zu tun, dass die Gemeinschaft katholischer Soldaten für ein kirchliches Grundstück offensichtlich nur monetäre Interessen voransetzt. Das enttäuscht mich bis heute. Mhm.
Trotzdem sagen Sie, auch unter den jetzt veränderten Bedingungen, was den Standort des ZDK in Berlin betrifft, in der Schönhauser Allee 182 sind wir ja Mieter einer hochinteressanten historischen Bausituation, von der Sie vielleicht auch gleich noch ein bisschen erzählen können. Sie sagen, das war der richtige Weg. Das war richtig zu sagen, dieser Wechsel nach Berlin musste sein und zu diesem Zeitpunkt sein. Es gab ja im ZDK darüber durchaus unterschiedliche Meinungen und es gab unter den Mitgliedern auch Konflikte darüber.
Aber ja, das ist aber auch irgendwo ganz erwartbar, denn gerade die Verbände haben ihre Hauptsitze vor allen Dingen im Rheinland. Und dieser rheinische Katholizismus hat ja auch etwas Wärmendes, sage ich mal. Das ist ja schon ein sehr viel eisigerer Wind, der da in Berlin einem kirchlich gebundenen Menschen entgegenweht. Aber der Wechsel nach Berlin hatte ja nochmal eine erhebliche Schwierigkeit, nochmal dadurch, dass dann Anfang 2020 Corona ausbrach. Und die Pandemie hat nochmal eine Erschwernis der Arbeit gebracht, die es etwa nicht möglich machte, überhaupt sowas wie Teambuilding zu machen mit dem neuen Team, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das war ja alles kaum möglich, weil das alles auseinanderflog durch die Pandemie. Und ich muss auch sagen, zu den für mich härtesten Erinnerungen des ganzen ZDK-Tätigkeit waren für mich die Vollversammlungen und übrigens auch die Synodalversammlung damals mal über Stream, über Zoom. Wenn man eine Gruppe von 230 Leuten nur vor sich denkt, aber nicht vor sich sieht, wird man im Grunde genommen unsicher und weiß nicht so richtig. Das ist wie eine Rundfunkansprache, die man da hält. Ich konnte mein ZDK nicht mehr richtig begreifen, weil ich sie nicht vor mir sah. Das ist ganz schwer zu erklären, wenn man eine Rede hält vor einem Gremium von 230 Leuten. Da kommt es nicht darauf an, die Frage, wie lange ist Beifall oder kein Beifall, sondern man merkt an, ob es zündet oder nicht, ob es Interesse gibt, ob es Unmut gibt. Das merkt man. Aber das merkt man nicht, wenn man in ein Mikrofon spricht und in eine Kamera spricht und weiß gar nicht, wer da eigentlich wo zu Hause das Ganze sieht. Ich fand das sehr, sehr schwer und auch sehr hart. Insofern war die Pandemie nochmal extrem erschwerend. Die Pandemie hat dann auch ein großes Projekt ins Scheitern gebracht oder ins Wanken gebracht, wir kommen da vielleicht gar nicht drauf, noch drauf zu sprechen, den dritten Ökumenischen Kirchentag.
Ja, wir können direkt zu genau dem übergehen. Der fiel auch in Ihre Amtszeit, der dritte Ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main, der faktisch nahezu vollständig digital und dezentral ablief. Er hat stattgefunden. Inwieweit man sagen kann, dass er in Frankfurt am Main stattgefunden hat, würde ich Sie gerne fragen.
Ja, er hat in Frankfurt stattgefunden. Ich meine, wir haben ja auch die Schlussfeier da gehabt und wir hatten vor allen Dingen ein ganz wichtiges Ereignis in Frankfurt, an dem wir auch lange inhaltlich gearbeitet haben, nämlich den öffentlichen Besuch der evangelischen Präsidentin Bettina Limpeck, die ich sehr, sehr schätze, die im Frankfurter Dom eine katholische Eucharistiefeier mitgemacht hat. Neben ihr sitzend Bischof Betzing, der praktisch der Präsidentin unsere katholische Liturgie zeigt, und sie ist dann zur Eucharistie gegangen. Und ich auf der anderen Seite in einer evangelischen Kirche in Frankfurt mit Präses Jung von der hessisch-nassauischen Landeskirche, mit Präses Jung einen evangelischen Gottesdienst mitgemacht habe. Er hat mir praktisch seine Liturgie gezeigt und wir sind zusammen zum Abendmahl gegangen. Zum ersten Mal öffentlich. Diese öffentliche Wahrnehmung von Eucharistie und Abendmahl, das ist etwas, was es so vorher nicht gegeben hat und was einen langen Vorlauf hat, insbesondere durch das Papier der Internationalen Ökumenischen Theologenkommission, aber auch durch einen wichtigen Text, den wir damals formuliert haben für den Ökumenischen Kirchentag. Ich glaube, das sind sehr wichtige Dinge gewesen und die waren an den Ort gebunden.
Die waren Frankfurt.
Die waren Frankfurt. Ansonsten muss ich sagen, was mich damals geradezu erschrocken hat, war, dass die lokale Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, entschieden hatte, über diesen Kirchentag nicht zu berichten. Sie hat über den Ökumenischen Kirchentag nicht berichtet.
Wenn wir bei medialer Wahrnehmung von Kirche, von Katholizität, auch von katholischer Zivilgesellschaft sind, die ja durch das ZTK in Deutschland organisiert vertreten wird, wie sehen Sie denn den Entwicklungsprozess an dieser Stelle? Ist katholische Zivilgesellschaft etwas, was in der Gegenwart 2023 ein relevanter Faktor politisch-gesellschaftlichen Denkens und Handelns ist? Oder ist das eine zunehmend an den Rand gedrängte Positionierung?
Das muss ich ein bisschen differenziert beurteilen. Das ist eine schwierige Frage nämlich. Zunächst würde man sagen, katholische Kirche ist an den Rand gedrängt, spielt keine Rolle mehr, wir werden nicht mehr richtig wahrgenommen mit unseren Themen. Teilweise genieren sich sogar Leute, mit uns überhaupt gesehen zu werden, weil sie sagen, ich möchte mit der katholischen Kirche gar nicht verbunden werden. Fast jeder kennt die Zahl, dass die zumindest Kirchensteuer zahlenden Christen in Deutschland unter 50% gesunken sind. Die genauen Zahlen haben wir übrigens noch nicht. Die kommen jetzt gerade. Aber unter 50% gesunken sind, das ist alles richtig, ist aber auch nicht die ganze Wahrheit. Denn ich habe immer wieder festgestellt, dass bei Gesprächen mit ernsthaften Politikerinnen und Politikern man die große Sorge hört, dass sie ein großes Interesse daran haben, dass es starke Kirchen gibt. Und zwar starke Kirchen von den Gläubigen her. Denn wenn die Kirchen als Orientierungs- und Vergesellschaftungsinstanz in diesem Staat auch noch wegbrechen, nachdem die Wissenschaft, die Medien und andere längst weggebrochen sind, was bleibt dann eigentlich in einer dann so vereinzelten Gesellschaft? Kann das alles von Politik aufgefangen werden? Und sollte es auch von Politik überhaupt aufgefangen werden? Ist es eigentlich richtig, dass wir jede Art von Lebensformen und Lebensführung politisieren? Ich halte das für einen der schwierigsten momentanen Prozesse, dass geradezu alles und jedes politisiert wird. Nein, das ist nicht alles Sache der Politik.
Also Sie würden nicht dem Satz zustimmen, das Private ist politisch?
Das ist politisch in einem ganz anderen Sinne. Das Private ist politisch in einem Sinne, wie das Johann Baptist Metz gemeint hat. Aber sie ist ganz sicher nicht parteipolitisch und nicht regierungspolitisch. Jetzt wird aber alles regierungspolitisch. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Frage, ob die Eltern ihren Kindern zuckerhaltige Süßigkeiten geben, insofern eine Frage ist, dass man fragt, wie ist die Auszeichnung, Kennzeichnungspflicht, wie ist die Informationsleistung und Ähnliches. Aber ob die das denen dann geben, ist nicht mehr Sache der Politik. Einfach nur als ein Beispiel von ganz vielem. Wir merken gar nicht, wie wir alle möglichen Alltagsthemen gewohnt sind, auf die Politik zu legen und übrigens damit auch parteipolitisch zu machen. Da gehört es aber nicht hin. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft in diesem Land, die übrigens auch in der Lage ist, außerhalb der politischen Kategorien und politischen Gruppierungen eine andere Art von Vergemeinschaftung zu erzielen und auch eine andere Art von Orientierungsleistung. Was passiert, wenn die Kirchen für diese Orientierungsleistungen etwa des Humanen wirklich wegfallen? Und da habe ich den Eindruck, bei aller durchaus feststellbaren, geradezu auch Kirchenfeindlichkeit, bei aller Nichtwahrnehmung und Nichtbeachtung, die ernsthaften Leute wissen, worum es geht.
Die ernsthaften Leute wissen, worum es geht. Geht es dann auch darum, dass Kirche, Christentum, Christsein in dieser Gesellschaft für sie heißen, einen Wertehorizont zu eröffnen, über das Politische hinaus oder mit dem Politischen zusammen?
Das hängt mit dem Politischen ganz eng zusammen. Das hat natürlich ganz eng damit zu tun. Aber die Frage etwa, ob die Menschen prinzipiell gleich sind und gleich zu behandeln sind und der Nationalismus kein entscheidendes Unterscheidungskriterium zwischen Menschen ist, ist eine Frage, die religiös eindeutig beantwortet ist, die aber politisch alles andere als eindeutig beantwortet ist.
Sodass Christsein bedeutet, auch eine Mahner, eine Wächterfunktion in dieser Gesellschaft wahrzunehmen?
War es immer. Immer war Christentum, hat Christentum eine solche Mahnungsfunktion gehabt. Ob sie immer richtig wahrgenommen worden ist, dafür ist Kirchengeschichte ein viel zu buntes und viel zu großes und breites Feld. Aber ich glaube, dass Christentum und Christsein immer wieder ganz, ganz entscheidende Impulse gesetzt haben. Und wenn es nicht die Mehrheit war, dann waren es einzelne Persönlichkeiten. Es also dieses Ferment des Christlichen lässt sich über die geschichtlichen Prozesse zeigen in allen möglichen Phasen. Und die Darstellung, ich bin Kirchenhistoriker, die Darstellung der Kirche und Kirchengeschichte als eine einzige Chronik skandalös ist ein ganz grober Unfug. Es wäre zwar auch falsch zu sagen, es wäre eine einzige Jubelgeschichte, aber sie ist wie Geschichte immer mit sehr bunt und sehr fleckig, aber sie ist auch mit großartigen Persönlichkeiten bespickt. Und man sieht dann immer wieder, wie großartige Menschen und großartige Gruppen dann entscheidende Weichenstellungen gemacht haben, Korrekturen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sehr vieles von dem, was wir heute an Sozialverantwortung kennen und was wir als Sozialverantwortung internalisiert haben, dass das seine Wurzeln ganz eindeutig in christlichen Tendenzen hat.
Mhm. Organisierte katholische Zivilgesellschaft in Deutschland ist etwas, was es seit 1848 im engeren Sinne gibt. Es hat sich aber seit dieser Zeit sehr gewandelt, hat große Veränderungen mitgemacht. Wenn Sie einen weiten Blick werfen von 1848 in das Jahr 2023, wo würden Sie große Haltelinien sehen? Wo sehen Sie, dass die Relevanz katholischer Zivilgesellschaft für die Entwicklung in Deutschland Punkte gesetzt hat, Marken?
Also, das ist natürlich wirklich ein riesiges Thema. Wenn wir ins 19. Jahrhundert blicken, 1848 bis 1871, ist eine Phase, in der Laien überhaupt selbstständig werden und sich selbst überhaupt bemerken. Sie nehmen die übrigens bürgerlichen Rechte auf Vergemeinschaft und Vereinswesen auf und sie werden auch deshalb so aktiv, weil die katholische Kirche in Deutschland über die ja im Grunde genommen ja schreckliche Enteignung Reichsdeputationshauptschlusses 1802-1803 zwar völlig enteignet worden ist, aber es war auch das Ende der geistlichen Fürstentümer, es war das Ende der fast ausnahmslos adligen Bischöfe. Das heißt, es kam überhaupt mal sowas auf wie bürgerliche Bischöfe. Es kam sowas auf wie eine katholische Soziallehre, die dann 1871 kodifiziert wurde, aber die ja entstanden ist ganz woanders. Das heißt also, das ist eine große Bewegung, auch ein Selbstbewusstwerden von Laien. Dann 1871 ist der entscheidende Einschnitt. 1871 wird dieses Deutschland eben nicht in der großdeutschen Lösung gegründet. Nur ein kleiner Hinweis, die Katholikentage bis 1871 hatten selbstverständlich auch Metz, auch Wien, auch Prag mit drin. Das war gedacht als ein Bereich des deutschsprachigen, nicht des deutschnationalen. Das Nationale gab es ja nicht. Dann aber 1871 diese, wie ich finde, verhängnisvolle Idee einer deutschen Nation, die aber im Grunde genommen ja eine Rumpflösung war. Hätte es die großdeutsche Lösung gegeben mit Österreich, wären wir übrigens konfessionell 50-50 gewesen, katholisch-evangelisch, natürlich regional unterschiedlich. Aber durch die kleindeutsche Lösung 1871 gerieten die Katholiken plötzlich in die Minderheit. Wir waren nur noch ein Drittel. Und diese Erfahrung des Minderheitskatholizismus, verbunden mit einem Bildungsrückstand, der daran lag, dass 1802 die meisten katholischen Schulen zerstört worden waren, also weiterführende Schulen zerstört worden waren in den Klöstern, Die führte dazu, dass sich jetzt ein katholisches Milieu herausbildete, das sich sehr bewusst abgrenzte gegen die Mehrheitsgesellschaft. Man kann die Kirchengeschichte bis 1945 nur verstehen, wenn man weiß, die Katholiken waren ein Drittel zu zwei Drittel evangelischen. Dann hatten wir eine Bundesrepublik, die ganz anders tickte. Da waren wir 50-50 evangelisch-katholisch. Ziemlich genau 50-50. Dann kam 90 die Wende und damals sagte Lothar de Maizière, Deutschland wird protestantischer und ich weiß nicht was noch. Nein, Deutschland wurde nicht protestantischer. Es blieb bei den Drittel, ein Drittel katholisch, ein Drittel evangelisch, ziemlich pari, 50-50, aber plötzlich waren ein Drittel andere. Und diese Gruppe hat sich immer weiter vergrößert. Das heißt, wir haben einen Säkularisierungsschub 1990 gehabt, der erheblich ist. Ist aber auch wieder jetzt zu befragen, sind eigentlich nur diejenigen, die kirchensteuerzahlend eingetragen sind, Christen oder nicht? In anderen Ländern werden Christen gezählt nach Taufen. Ich werde immer skeptischer, ob es eigentlich richtig ist, nur die Kirchensteuerzahlenden als Christen anzusehen. Denn Christsein, das kann sich auch ganz anders äußern und auch anders dokumentieren. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen in bestimmten Lebenssituationen plötzlich merken, du hast doch mal irgendeine religiöse Erziehung gehabt, hast zwar mit dem Laden schon lange nichts mehr zu tun, aber sich nur zu konzentrieren auf die Steuerzahlenden, das finde ich ganz, ganz schwierig.
Das ist eine der Herausforderungen der Gegenwart, darüber nicht nur weiter zu denken, sondern unter Umständen auch veränderte Entscheidungen zu treffen. Aber Sie haben eben noch mal ganz deutlich gesagt, in welchen Verhältnissen das Katholische und das Katholischsein über die Jahrzehnte in Deutschland sich platziert hat. Jetzt kommen wir in eine Situation, sind in ihr eigentlich schon drin, kommen immer mehr noch hinein, in der Katholizität, was das formale Mitgliedsein in der Kirche betrifft, weiter abnimmt. Die Austrittszahlen sind sehr hoch. Man merkt auch nicht, dass das irgendwie gestoppt werden könnte. Im evangelischen Kontext ist das ähnlich. Das heißt, die Christen, die Christinnen in dieser Gesellschaft werden formal weniger. Gleichzeitig werden wir in diesem Land multireligiöser, vielfältiger. Was hat eine katholische Zivilgesellschaft an dieser Stelle für einen Job? Muss zum Beispiel auch das ZDK sich ganz neuen und anderen Themen zuwenden?
Ja, ich würde allerdings nicht sagen, dass sie das nicht auch getan haben. Da muss ich auch mal auch meinen Vorgängerinnen und Vorgängern ein großes Lob machen. Wenn ich denke, eine der ersten und bedeutendsten Gruppierungen des ZDKs war der christlich-jüdische Arbeitskreis, der Großartiges geleistet hat. Aber auch dann der christlich-muslimische Arbeitskreis, der auch Großartiges geleistet hat. Die beiden Erklärungen, die in meiner Zeit damals entstanden sind, gehören zu dem, ja, wie ich finde, wichtigsten, was in meiner ganzen Zeit da gemacht worden ist. Also insofern ist nicht so, als müsste man das da erfinden. Hm. Aber es wird natürlich noch gravierender, denn die Zahlen gehen zurück, das ist richtig. Übrigens in der evangelischen Kirche traditionell immer höher die Zahlen als in der katholischen. Das wird nur im Moment etwas überdeckt durch diese ganze Frage des Missbrauchsskandals, der die Zahlen katholisch sehr hochgetrieben hat. Aber wir haben, aber jetzt erst seit ein paar Jahren, wir haben immer eigentlich niedriger auszuzahlen bei der katholischen Kirche als bei der evangelischen. Mhm. Das heißt also, wir haben die im Moment sehr hoch, ohne jede Frage. Das hat auch sehr viele Gründe. Ist auch nicht zu unterschätzen, dass es auch um viel Geld geht. Also mein Sohn sagt mir, der in einem Start-up arbeitet mit jungen Mitarbeitern, der sagt, wenn Mitarbeiter kommen und man fragt, wie ist das Konfession, dann sagen die, muss man dann zahlen? Natürlich nein. Die lassen selbstverständlich nichts eintragen, weil die sagen, bin ich denn verrückt? Mhm. Nur ganz, ganz wenige, die wirklich eine enge Bindung haben. Also das hat ja auch Gründe. Und außerdem, dass man von jedem Euro, den man an der Börse oder dem Kapital verdient, jetzt auch Kirchensteuer zahlen muss, das ist ja auch schon alles, das hat ja auch schon irgendwie pittoreske Elemente. Mhm. Und wenn dann Leute, die sehr, sehr viel Kirchensteuer zahlen, große Unternehmer zum Beispiel, irgendwann sagen, ist meine Bindung eigentlich so stark, kann ich das so irgendwo verstehen. Das sind nochmal eigene Probleme. Aber das ist das Kirchensteuerproblem. Das andere Problem ist eben, dass wir immer mehr Austritte haben und das ist ja neu. Austritte aus dem Kern. Und das ist neu, dass es wirklich in den Kern geht. Ich habe das hier bei mir in der eigenen Gemeinde auch erlebt und erlebt das in der Umgebung, dass Freunde, von denen ich das nie gedacht hätte, plötzlich aus der Kirche austreten. Das ist eigentlich das wirklich, das muss uns extrem beunruhigen. Wie kann man eigentlich mit dem Thema umgehen? Die hat es früher nicht gegeben. Früher war eigentlich der Kirchenaustritt entweder aus steuerlichen Gründen, erklärlich, finanziellen und vor allen Dingen Leute, die im Grunde genommen schon lange weit weg waren und die dann nur den letzten Schritt gemacht haben. Aber jetzt mitten aus dem Kern. Und da kommt die erstaunliche Feststellung, da haben wir Leute, gerade im Erzbistum Köln zum Beispiel, die sind jeden Sonntag in der ersten Reihe in der Kirchenbank, obwohl sie aus der Kirche ausgetreten sind. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Und da ist auch die Frage, ist der Kirchenaustritt, also die Einstellung der Zahlungen der Kirchensteuer, die einzige wirklich probate Möglichkeit des Protestes in dieser Kirche? Wo haben wir eigentlich Möglichkeiten, auch protestlos zu werden? Die Kirche ist in einer Weise von oben nach unten strukturiert, in Deutschland, und zwar nur in Deutschland so, dass eigentlich der einzige Bereich, wo es wirklich wehtut, die Finanzen sind. Und man hat auch manchmal den Eindruck, das Einzige, was in den Bistümern noch interessiert, diese Finanzen sind. Ich bin schlichtweg entsetzt, wirklich entsetzt über das, was im Moment in den Bistümern abläuft, in dieser panischen Angst davor, dass die Zahlen zurückgehen, dass irgendwann das Geld nicht mehr da ist, jetzt aber noch sehr, sehr viel Geld da ist, jetzt alles mögliche Geld in investive Maßnahmen gesteckt werden und dann sagt man sich, dann können wir nachher die Insolvenz leichter überstehen. Statt mal zu sagen, fangen wir doch mal an, wieder grundsätzlich Subsidiarität zu machen, die wir überall einfordern, Subsidiarität. In der Kirche ist sie in Deutschland, nur in Deutschland, fast komplett abgeschafft worden. Unten gibt es überhaupt keine Mitsprache mehr. Nein, alles von oben nach unten, alles vom Generalvikariat. Apparate, die monströs geworden sind und von denen ich den Eindruck habe, sie könnten heute am Tag auf ein Fünftel, ein Sechstel reduziert werden.
Wie viel Schuld an dieser Entwicklung, die ja über Jahrzehnte so geworden ist, trägt denn eigentlich das ZDK? War das in der Vergangenheit zu wenig widerständig dagegen?
Also das ZDK hat diese innerkirchlichen Prozesse zwar begleitet, aber nochmal gesagt, das ZDK ist eigentlich kein innerkirchlicher Betriebsrat. Also das ist auch ganz wichtig. Das heißt, diese kirchlichen Themen haben eine Rolle gespielt, aber nicht so zentral. Und thematisiert worden ist es natürlich immer. Und da erinnere ich natürlich auch an Prozesse, die uns übrigens auch bewogen haben, bei der Zustimmung zum synodalen Weg sehr vorsichtig zu sein. Es gab in den 90er Jahren in fast allen Bistümern sogenannte Forumsprozesse. Da sind teilweise die besten Leute in den Bistümern zusammengezogen worden, die haben kluge Dinge erdacht und geschrieben und es ist alles Papier geblieben, zum Teil noch nicht mal gedruckt. Und das hat natürlich eine gigantische Frustration erzeugt. Und dann haben wir gesagt, wenn diese Frustration durch den synodalen Weg wieder erzeugt wird, dann lassen wir es lieber ganz bleiben. Deshalb haben wir gesagt, Beschlusslagen genau prüfen, differenzieren zwischen Beschlüssen in Deutschland umsetzbar mit weltkirchlicher Beteiligung, also Rom und wahrscheinlich Konzilsbeschlüsse, dann Überprüfung der Beschlusslagen, also regelmäßige Überprüfung. Das haben wir auch in die Satzung geschrieben, weil wir eben in den Knochen hatten, passt auf, es gibt in der Kirche so eine Tendenz, lass uns mal drüber sprechen, lass uns mal zusammen sitzen und am Ende des Tages weiß der Bischof schon, was richtig ist.
Aber wir haben doch ganz offenbar als ZDK eine Situation, in der in Wellen, Sie nannten vorhin die Würzburger Synode, Sie sind mehrfach jetzt auf den synodalen Weg eingegangen, doch festgestellt wurde, wenn man so ganz den innerbetrieblichen Ablauf außen vor lässt und sagt, das ist nicht unser primäres Geschäft, unser primäres ist ein anderes, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Dann muss man doch zum Betriebsrat werden, oder?
Nein, also ich meine, das ist ja, hat ja immer eine Rolle gespielt im ZDK. Ist ja nicht so, als hätten wir das keine Rolle gespielt. Wir haben da sehr wichtige Leute gehabt, gerade in den entsprechenden Kommissionen, als Kommissionsleitung, Kommissionsmitglieder. Da ist viel passiert. Also ist nicht so, als wäre das ganz außen vor geblieben. Nur man muss sehr aufpassen, und das war die Gefahr beim synodalen Weg jetzt, dass diese innerkirchlichen Themen uns so blockieren und beschäftigen, dass wir nicht wahrnehmen, wo wir in der Gesellschaft stehen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn wir haben ja extrem wichtige Debatten, die im Moment geführt werden. Wie die große Frage etwa um die sogenannte Sterbehilfe. Wie geht das mit Umgang mit Tod und Sterben? Das sind keine Petitessen, solche Fragen. Das heißt, wir sind in ganz großen Themen ja gefragt, und müssen auch Stellung beziehen. Wir müssen Stellung beziehen in internationalen Fragen, wo wir dringend angefragt sind und wo wir beitragen müssen. Insofern, unsere Aufgabenstellungen sind sehr, sehr viel weiter. Und deshalb warne ich davor, aber das tue nicht nur ich, das tut auch meine Nachfolgerin, Frau Stetter-Karp, warne davor, uns ausschließlich auf diese innerkirchlichen Dinge zu konzentrieren. Auch wenn das manchmal ja geradezu dazu reizt. Und ich muss sagen, ich bin im Moment noch öfter mal angefragt zu Vorträgen über den synodalen Weg oder Ähnliches. Und mein Aufruf ist im Moment überall, wo ich bin, der Titel meines Vortrags, den ich da bei Gemeinden mache, ist Kirche selber machen. Dinge selber in die Hand nehmen, selber tun. Nicht warten auf andere, nicht warten, bis irgendjemand irgendwas genehmigt, sondern einfach machen, einfach selber tun. Ich glaube, katholische Kirche in Deutschland hat nur eine Zukunft, nur, wenn wir auf der lokalen Ebene in den Altgemeinden und meinetwegen auch in neuen Gruppierungen und Gemeinschaften, auf jeden Fall nicht in den riesen Neuvereinen, in den Gemeinden eine aktive Gruppe zusammenbekommen, die einfach sagen, wir nehmen die Dinge in die Hand, wir tun's. Und wir machen das vielleicht, ermächtigen wir uns zweimal zu viel selbst, als dass wir einmal zu viel fragen. Selber tun.
Selber machen, selber tun. War das eine Ihrer zentralen Motivationen, zu sagen, ich kandidiere als Präsident des ZDK?
Ja, ich meine, ich war in diesem ZDK 20 Jahre lang Sprecher für kulturpolitische Grundfragen, Wissenschaft, Bildung, Kultur. Ich war also auch im Hauptausschuss so viele Jahre. Ich habe halt dieses ZDK sehr, sehr lange gemacht. Und ich muss sagen, es hat mich dann auch gereizt zu sagen, warum sollte ich es da nicht wagen? Und es war so, dass mich Freunde gebeten hatten, noch aufzutreten. Und das hatte eine Geschichte. Ich war bei der Wahl zuvor, bei Alois Glück schon, war ich gefragt worden, ob ich für einen Vizepräsidentenposten kandidieren würde. Und damals bin ich gefragt worden, sag mal, ist dir klar, dass wenn du kandidierst, du einen von denen jetzt rauskegeln würdest im Zweifel? Da habe ich gesagt, will ich ja auch nicht, habe zurückgezogen. Und Daniel Deckers, der mir etliche Male Kommentare gegeben hat, der schrieb damals, das sei doch eine feige Situation gewesen, da zurückzuziehen und nicht in den Kampf zu gehen. Und da habe ich damals gesagt, ja, ich bin bereit anzutreten. Und dann hatte mir unter anderem die Vorsitzende der großen Frauenverbände gesagt, Herr Sternberg, wenn wir keine Frau finden, werden Sie gewählt, wenn wir eine Frau finden, natürlich nicht. Und dann wurde irgendwann eine Frau gefunden und dann wurde ich gefragt, ja, ziehst du jetzt zurück? Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt wieder zurückziehe, kriege ich wieder so einen Kommentar, dass es doch feige sei. Und außerdem war es auch nicht, im Grunde genommen nicht vertretbar gegenüber den Menschen, die auf mich vertraut hatten und mich vorgeschlagen hatten. Dann habe ich gesagt, komm, fairerweise muss man das jetzt machen. Und ich weiß noch, an dem Morgen der Wahl, ich hatte bei meinem Sohn in Bonn übernachtet und dann sagte ich, jetzt guck mal, wie es läuft. Also mit 40, 60 unterlegen ist nicht schlimm, 20, 80 wäre doof. Und dann kam es ganz anders. Aber ich habe mit Maria Flachsbarth immer ein gutes Verhältnis behalten und auch das hat wieder gezeigt, man kann mit demokratischen Verfahren und Prinzipien auch im Katholizismus gut zurechtkommen. Maria Flachsbarth und ich sind nie Feinde gewesen, wir sind gut miteinander zurechtgekommen und sowas kann man fair machen.
Ich gehe nochmal auf die Frage ein, Motivation selber machen, selber tun, weil es andere vielleicht nicht tun. Mit welchem inhaltlichen Konzept, mit welchem inneren Programm sind Sie an diese Aufgabe rangegangen, nachdem Sie gewählt waren?
Das ist ganz schwer zu sagen. Ein wirklich inneres Programm, deshalb nicht absetzend, weil ich meinen Vorgänger Alois Glück, der nicht nur ein Freund ist, sondern auch ein Mensch, den ich sehr, sehr verehre in dem, was er tut. Und seine Lebensleistung ist hervorragend, ist großartig. Und den ich immer sehr, sehr geschätzt habe. Und ich habe eigentlich immer gedacht, sei froh, wenn du diese riesigen Schuhe, die du da übernimmst, halbwegs ausfüllen kannst. Also weniger so den Impetus des großen Machers, der jetzt alles anders macht, sondern eher die Frage, wenn ich das so gut weitermachen kann, wie das Alois angefangen hat, dann oder mir hinterlassen hat, dann ist es sehr gut. Und dann kam dieser, wie ich fand, wunderbare Leipziger Katholikentag 2016, der 100. zum ersten Mal in einem völlig säkularen Umfeld. Der Leipziger Katholikentag war ein ausgesprochen gelungener, guter Katholikentag. Auch wenn ich damals ja geradezu jedes Interview darüber bestreiten musste, warum wir die AfD nicht zulassen. Übrigens mit dem genau gegenteiligen Argument dann 18 beim Katholikentag in Münster, warum die denn da ein Vertreter bei einem Forum dabei war. Also, aber trotzdem, dieser Katholikentag in Leipzig war großartig. Und den hatte Alois Glück ja vorbereitet, denn da bin ich ja reingesprungen. Und ich meine, wir haben darüber noch nicht gesprochen, das ist schon für das ZDK eine ganz, ganz besondere Aufgabe, die Katholikentage. Und da habe ich allerdings wirklich so eine Art Programm gehabt. Ich weiß, dass ich damals ein Vorwort schreiben sollte für den Leipziger Katholikentagsband und Thomas Grossmann fast ein bisschen entsetzt war, dass er sagte, das soll doch ein Jubelartikel sein und du schreibst da überhaupt von Kritik und so. Ich gebe zu, da hatte ich an Katholikentagen auch erheblich kritische Bedenken, wie ich es heute übrigens auch bei Kirchentagen zum Teil habe, insbesondere dann, wenn ich den Eindruck habe, Kirchentage können nicht fokussiert werden auf ein Thema. So Kirchentage, die alles und jedes bieten, so einen bunten Strauß von allem, wo die Journalisten eigentlich nur nachher noch schreiben können, wie viele Leute waren da, das ist meines Erachtens zu wenig. Und wir haben das in Münster massiv versucht, indem wir die zentralen Veranstaltungen alle wirklich geschlossen unter das Thema Frieden gestellt haben. Das heißt, das Thema Frieden wurde durchdekliniert in der großen Veranstaltung. Dass es dann hunderte von kleinen Veranstaltungen gibt, die alle anderen Themen bearbeiten, ist klar. Aber dass es sowas gibt wie eine Konzentration der Katholikentage, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben dann ja, Stuttgart habe ich noch mit vorbereitet und eben den großen ökumenischen. Das ist ein großes Thema auch für die Zukunft. Die nächsten Katholikentage werden klein werden, aber ich bin der festen Überzeugung, die Teilnehmerzahl eines Katholikentages entscheidet nicht über die Qualität. Wie eine Quote nicht über Qualität entscheidet und Zahlen überhaupt nur ein begrenztes Beurteilungskriterium für Dinge sind, die eigentlich Wertentscheidungen brauchen.
Wertentscheidungen, das Stichwort nochmal für die Katholikentage. Verstehe ich Sie richtig? Sie sagen, das ist weniger eine Plattform, denn ein Ort von Haltung.
Ja, nun sind Katholikentage natürlich auch hochdifferenzierte Gebilde. Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und die Zeit des katholischen Milieus, über das wir ja jetzt als Milieu noch gar nicht so gesprochen haben, das ja spätestens seit den 50er Jahren weg ist, das es nicht mehr gibt, dass dieses nach dem Ende des katholischen Milieus wir einen Pluralismus im Katholizismus haben. Ich weiß, dass nach einer Wortmeldung im synodalen Weg, die wirklich ein bisschen daneben gerutscht war, von einem der Laienvertreterinnen und Vertretern, sagte ich zu einem Bischof, der neben mir saß, wissen Sie, auch wir haben unseren Vorderholzer in den Reihen. Natürlich gibt es auch unter Laien ganz unterschiedliche Positionen und sehr differenzierte Dinge. Und die treffen sich natürlich am Katholikentag und das ist auch richtig. Die Frage ist nur, wie kann man beim Katholikentag es erreichen, dass das, was Sie gerade nennen als Wertüberzeugungen, in den Hauptveranstaltungen und in den Hauptreden zum Thema wird. Da kommt es nachher wirklich auf fast jeden Satz an, weil da Erwartungen auch sind und da Botschaften gesendet werden. Nur diese Botschaften können nur dann sitzen, wenn man sich klar darüber ist, dass wir nicht alles und jedes machen bei jedem Katholikentag. Und ich glaube, da liegt eine Schwierigkeit, die alle, die jetzt mit Katholikentagen Vorbereitungen zu tun haben, weiter zu tun haben werden. Aber eins muss man sagen, sowohl die Katholikentage verändern sich, sie haben sich immer verändert. 76 war der erste, der diese große Jugendbeteiligung hatte. Ursprünglich waren sie mal Versammlungen der Vertretungen. Katholikentage verändern sich, können sich, müssen sich auch verändern. Und auch das ZDK muss sich verändern. Ich habe immer gesagt, es ist doch etwas merkwürdig, wenn wir sagen, die Kirche muss sich dringend verändern, die Welt hat sich verändert und selbstverständlich muss die Kirche sich dringend verändern. Aber wir im zweiten Satz dazu sagen, das ZDK nicht. Natürlich das ZDK auch. Und im ZDK gibt es erheblichen Veränderungsbedarf, wenn, wie ich hoffe, über den synodalen Ausschuss und den Synodalrat, der hoffentlich etabliert wird, wir zu partnerschaftlichen Ergebnissen kommen, wo wir zum Beispiel sagen können, wir machen nicht eine Kommission, die sich mit Klimaschutz beschäftigt beim ZDK und eine Kommission bei der Bischofskonferenz und als Berater in der Kommission bei der Bischofskonferenz sind dieselben Leute, die bei uns sitzen im ZDK-Kommission, ist doch abenteuerlich, was wir da machen, sondern dass wir sagen, wir haben gemeinsame Kommissionen, in denen Laien und Bischöfe Stimmrecht haben. Wir haben es doch ausprobiert, dass es geht, haben im synodalen Weg erprobt und dann gibt es gemeinsame Erklärungen der katholischen Kirche in Deutschland. Das ist für mich eine der großen Zukunftshoffnungen und das, glaube ich, das ist eine Sache, die ich schon als Perspektive schon bei meinem Antritt hatte, die Hoffnung, dass diese Doppelstruktur von ZDK auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Bischofskonferenzstruktur in denen in den Kommissionen die Beraterinnen und Berater ja meistens die Mehrheit bilden. Ich selber bin über 20 Jahre in der Kommission 8 Berater gewesen. Da spielen die Beraterinnen und Berater eine ganz entscheidende Rolle. Und das sind zum großen Teil dieselben Leute, die auch im ZDK sind. Und wie wollen wir das eigentlich öffentlich deutlich machen und wie will man das eigentlich verantworten, dass man solche Doppelstrukturen in der katholischen Kirche in Deutschland hält?
Läuft das nicht der Notwendigkeit der Differenzierung zuwider? Wird dann nicht katholisch sein ein Einheitsbrei?
Überhaupt nicht. Also, das habe ich immer gesagt, das ZDK wird deswegen nicht überflüssig. Das ZDK hat auch seinen eigenen Ort. Die Frage ist nur, ob das ZDK noch die gleiche Funktion hat wie jetzt. Etwa zum Beispiel Grundsatzpapiere zu schreiben, die unter Umständen genau dasselbe sind wie in der Bischofskonferenz. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 2001 waren wir die Ersten, die ein sehr wichtiges und, glaube ich, auch sehr gutes Papier zum Thema damals Bioethik und Stammzellenforschung herausgegeben haben. 3 Monate später kam die Bischofskonferenz mit einem Papier. Stand faktisch genau dasselbe drin. Damals weiß ich noch, eine Zeitung schrieb, offensichtlich hat das ZDK versucht, die Bischofskonferenz zu überholen. War völliger Unsinn. Aber in dem Papier der Bischofskonferenz war noch nicht mal ein Bezug auf unser Papier vom ZDK. Das heißt, die standen unverbunden nebeneinander. Dann ging es später darum, ein Papier für ein Schulthema zu schreiben. Ich weiß gar nicht, um was es ging. Dann habe ich gesagt, ich mache jetzt nicht wieder ein Papier, was in der Bischofskonferenz parallel nochmal gemacht wird. Und habe mich dann damals abgestimmt mit der Bischofskonferenz. Die Bischofskonferenz macht ein Papier, was nur an ihre Schulbehörden und Schulleiter und katholische Schulen gerichtet ist. Und wir machen ein Papier an die Politik. Ist eine Arbeitsteilung, die man machen kann. Aber diese Doppelstruktur ist Unsinn. Und ich glaube, auch wenn wir diese gemeinsamen Räte haben, wir haben einen solchen Beirat einmal ausprobiert, und zwar für das bioethische Thema, jetzt Sterbehilfe und anderes. Da hat das sogar geklappt, paritätisch besetzt von Bischof Fürst und damals Vizepräsident Christoph Brass, die haben das gemeinsam geleitet. Also im Grunde genommen nach dem Vorbild des Synodalen Wegs. Das kann man machen und ich glaube, dass da die Zukunft liegt. Und die Ängste im ZDK, wir werden doch unsichtbar dabei, die kann man auffangen, indem man das ZDK dann sehr sorgfältig und sehr genau positioniert und klar macht. Es hat übrigens einen besonderen historischen Treppenwitz. Wenn ich richtig informiert bin, sollte bereits 1976 nach der Gründung der Pastoralpfarrgemeinderäte und der Diözesanen Pastoralräte, sollte auch auf Bundesebene an der Bischofskonferenz ein Bundespastoralrat gegründet werden. Und der damalige Sekretär der Bischofskonferenz, der spätere Bischof Hohmeier, Josef Hohmeier, hatte dafür wohl schon ein ausgearbeitetes Konzept. Damals ist dieses Konzept nicht zuletzt am Einspruch von mir hochverehrten Friedrich Kronenberg gescheitert, weil das ZDK Sorge hatte, wenn das umgesetzt wird, sind wir ja nicht mehr sichtbar. Meines Erachtens sind wir aber in einer kirchlichen Situation in Deutschland, die eine Frontstellung und eine Polarisierung gar nicht mehr zulässt. Ich komme da zum Beispiel zu einem auch zum Teil missverstandenen Thema meiner Amtszeit. Ich habe in meiner Amtszeit immer differenziert zwischen Medien, die innerkirchlich operieren. Da kann man sehr viel schärfer auch gegen Kirche argumentieren oder in der Kirche argumentieren, nicht gegen Missstände der Kirche argumentieren, als in Medien, in denen ich weiß, dass mindestens 70%, wahrscheinlich noch mehr, mit dieser Kirche nichts am Hut haben. Das heißt, wenn ich in Medien, die im Grunde genommen eine weitgehend, zumindest nicht katholische Leserschaft haben, wenn ich da die Kritikpunkte immer nur bediene, dann frage ich mich manchmal, wer soll eigentlich dann noch auch für diese Kirche reden, die werden doch sagen, was für Idioten müssen das sein, die in diesem komischen Laden sich noch aufhalten, die müssen alle durchgeknallt sein, in so einer Kirche zu bleiben. Das heißt, ich habe immer versucht, dann auch, sag mal, Sentire cum Ecclesia, auch ein bisschen zu werben dafür, warum ich katholisch bleibe. Und da bin ich bei einem Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der aber eigentlich der zentrale ist. Ich glaube, das zentrale Problem, was wir im Moment haben, ist nicht die Frage von Kirchenmitgliedschaft und Kirchenaustritten. Das zentrale Problem ist die Frage nach Gott. Und da hat mich in der Corona-Pandemie etwas zutiefst beunruhigt. Dass nämlich in der ganzen Pandemie Kirche vorkam, als die Frage, wann können wir unsere Gottesdienste abhalten und in welchen Abständen und wie kann das gehen und so. Aber dass mal jemand auf die Idee gekommen wäre, zu fragen, habt ihr als Christen eine eigene Botschaft auch des Trostes, nicht die Frage, schon gar nicht Zorn Gottes und schon gar nicht die unmittelbare Hilfe Gottes, aber sowas wie Vertrauen, wie Trost und Ähnliches. Habt ihr da etwas, was uns helfen kann? Nichts, gar nichts. Ich habe zumindest nichts gesehen. Zwar, es gab kirchlich eine ganze Menge Dinge, kirchlich. Aber dass mal in einer Heute-Extra oder in einer Tagesschau-Extra-Sendung ein Theologe, Theologin befragt worden wäre, ich wüsste keine zu nennen. Da wurden noch die abenteuerlichsten Psychologen rangeholt, die dann noch psychologische Erklärungen machten, die so unsinnig wie es mal auch waren. Aber so etwas wie die katholische Kirche in Berlin, Kreuzberg, Neukölln, die Palutinerkirche, wo an der Tür schon im März ein Aushang angeschlagen war mit dem Satz zur Stärkung des Immunsystems, Doppelpunkt, Psalm 91. Und in einer Zigarrenkiste lagen Kopien vom Psalm 91. Ich habe keine Angst vor der Pest, die am Mittag wütet, von der Seuche, die in der Nacht schleicht oder so ähnlich. Ja, wo waren wir? Wo waren wir mit unserem Glauben, mit unserer Spiritualität? Wo war die Frage nach Gott in dieser Gesellschaft? Das treibt mich letztlich wirklich um. Und das ist nochmal eine Frage, die uns auch kirchlich alle miteinander verbinden sollte. Unabhängig von der Frage, rechts, links, Kleriker, Nichtkleriker, Frau, Mann, sonst was, jung, alt. Es muss uns umtreiben, ist das, was uns im Leben Kraft gibt, was uns für uns doch die Basis unseres Lebens ist. Wie kriegen wir das so vermittelt, dass andere sagen, ja, das ist toll, das finde ich super, das finde ich richtig gut, das möchte ich auch.
Sie haben, letzte Frage, ganz viel mit dem Thema Bildungsarbeit in Ihrer beruflichen Biografie zu tun gehabt, auch weit vor den Zeiten als ZTK-Präsident. Das war aber für Sie auch ein wichtiges Thema, als Sie ZTK-Präsident waren. Sie haben gerade von der Frage nach Gott in der Gesellschaft, auch in der tiefsten Not gesprochen. Würden Sie dem Satz zustimmen, wir brauchen eine große Initiative für Gott?
Das ist die schwierige Frage, wie man das eigentlich am besten macht. Wissen Sie, ich lese da mit großem Interesse immer die Äußerungen von Papst Franziskus, den ich nach wie vor sehr verehre. Es gibt viel Kritik, auch berechtigte Kritik, aber das ist eine andere Frage. Aber seine Texte, ich schmelze manchmal hin vor Begeisterung vor seinen Texten. Und der hat uns ins Stammbuch geschrieben, wenn ich es richtig verstehe, Evangelisierung heißt nicht in der Fußgängerzone stehen, Bibel in die Hand nehmen und sagen, ich weiß es, komm zu mir, ich hab's. Genau das nicht, sondern es ist vielleicht das, wie Thomas Halleck das ausdrückt, mit den Suchenden suchen. Bereit sein, sich auf andere einzulassen. Nicht sofort von Gott zu sprechen, sondern vielleicht durch ein Zeugnis zu überzeugen. Eine der Situationen, die mich in der ganzen ZTK-Geschichte ganz besonders tief bewegt haben, war die Einladung von Bischof Koch, damals Bischof von Dresden-Meißen, und Laien aus Leipzig zum Leipziger Katholikentag. Da war unter anderem der Polizeichef von Leipzig. Und der sagte damals, wie er zum Christentum gekommen ist. Der hatte sich nämlich taufen lassen, erst vor weniger Zeit. Und dann sagt er, er habe einen Freund gehabt und der wäre Christ gewesen, der wäre katholisch gewesen. Und der wäre gestorben an Krebs. Und er hätte den in den Tod begleitet. Und dann hätte er gesagt, so wie der gestorben ist, das muss was sein. Und da hat er sich taufen lassen. Das hat mich tief bewegt, weil das eben nicht dieses Missionarische ist, das schreckt Leute eher ab, sondern das Beispiel dafür, da ist etwas, was offensichtlich ein lebenstragender Sinn sein kann. Und es verdient jede Anstrengung, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir das in unserer Gesellschaft wieder machen können. Ich weise nur darauf hin, Johann Baptist Metz, den ich immer sehr geschätzt habe, der hat in den letzten Jahren seines Lebens, sogar fast Jahrzehnten seines Lebens, eigentlich immer nur ein Thema gehabt, die Gottvergessenheit. Wie Karl Rahner gesagt hat, sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und er hat immer gefragt, wie kommen wir gegen die Gottvergessenheit in der Gesellschaft an? Wie macht man das? Wie geht das? Und da habe ich ganz große Hoffnungen, auch auf tolle Leute, die wir da im ZDK haben, Künstlerinnen und Künstler, denn nicht zuletzt geht das auch auf der Schiene der Kunst.
Vielen Dank, Herr Sternberg.
Bitte.
Das war das Gespräch mit dem ehemaligen ZDK-Präsidenten Thomas Sternberg. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien und abonnieren Sie unseren Podcast. In unserer Reihe finden Sie auch das Gespräch mit der amtierenden Präsidentin Irmestetter Kaab sowie die Gespräche mit Alois Glück, Hans-Joachim Mayer, Rita Waschbüsch und Bernhard Vogel.